vor allem auch aus einer ArbeiterInnenfamilie zu kommen und dann an der Uni gewesen zu sein, jetzt einen Uni-Abschluss gehabt zu haben, ist man ja eh schon in Räumen, so, wo so voll viele Leute in so der deutschen Gesellschaft eh schon in der vierten Klasse abgehangen wurden und irgendwie schon aussortiert wurden und an Schulen aussortiert wurden, wo nicht so viel rein investiert wird und irgendwie Bildungsbiografien dann ganz anders laufen. Deswegen habe ich eh die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen.
Salon 5. Alles zwischen Club
und Museen.
Hey zusammen, hier ist Milad von Ruhrpott für Europa. Heute haben wir Chai getrunken und zwar mit Elona Bicirai und Maja Bogojevic. Denn solange der Wahnsinn, nein, der Irrsinn da draußen in der Welt weitergeht, solange müssen wir im Gespräch bleiben. Elona ist politische Bildnerin und Journalistin und spricht mit ihren Texten das oft so Unaussprechliche aus. Maja ist Expertin für Antidiskriminierung und Sozialwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich mit Themen rund um Allyship, Feminismus und Gender und ist ebenfalls mit uns im Gespräch mit meiner Co-Host Leonie und unserem RFE-Volunteer Summit. Das ganze Gespräch war ein Rollercoaster, also schnallt euch an und viel Spaß beim Podcast.
Salon 5.
Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch nochmal von uns, Elona und Maja. Ich fange direkt mit der ersten Frage an und zwar, ihr kennt euch ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ich will sagen Instagram. Literally, ja, also 2017 war so der Moment.
Ich glaube sogar, das war noch früher. Also wir kennen uns wirklich auf Instagram so lange, wo es noch nicht mal Instagram-Bubbles gab. Wirklich. Also ich folge dir wirklich schon sehr lange. Vor allem wegen dem Namen. Also Maja heißt auf Instagram Jugo deines Vertrauens. Was ich natürlich, also wegen Ex-Jugoslawien, Jugo deines Vertrauens. Und das hat natürlich direkt Sympathieeffekt bei mir. Ja, und ich glaube, so haben wir uns connected.
Ich habe dich auch gefolgt und dann habe ich dich mal zu so einer Lesung eingeladen. Und dann habe ich eine Lesung von dir moderiert. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber ja, ja, und dann habe ich geweint. Während der Lesung, weil es mich so doll berührt hat. Es war so online 2020, junge Islamkonferenz.
Natürlich, es war online, deswegen. Corona hat uns alle, also ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ja. Jetzt, wo du sagst, online.
Und dann haben wir beide in Berlin gelebt und jetzt sind so unsere, ich glaube, so Friendship Circles irgendwie so ein bisschen über overlapping.
Ja, deswegen sieht man sich immer auf Events, aber so für Kaffeetreffen hat
man
keine Zeit.
I guess. Deswegen gibt es heute ja den Chai.
Ja.
Ja, super
cute. Wir haben für den Beginn unter anderem, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, eine Entweder-Oder-Fragerunde. Und ich würde euch abwechselnd Entweder-Oder-Fragen stellen und ihr müsstet euch dann entscheiden. Genau. Genau, Elona, lebst du lieber in der Stadt oder im Dorf?
Das ist so eine nice Frage, weil ich fahre halt in den nächsten Tagen nach Verden, die Reiterstadt Deutschlands, da komme ich her und da leben meine Eltern und ich liebe es dort, dass wir halt irgendwie in so einem Dorf leben und gleichzeitig habe ich überlegt, ich könnte niemals Berlin verlassen, also es ist so bei mir so, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil ich brauche dieses Runterlaufen ins Café, sich hinsetzen, dann 3 Millionen Events, immer irgendwen treffen, spontan irgendwas machen. Was soll ich in Luttum machen? So, da sind Kühe, ich liebe es dort, aber nach 3 Tagen kann ich auch keine Kühe mehr sehen. So. Und ja, also irgendwie, ich liebe dieses schnelle Leben auch manchmal in Berlin. Und ich glaube, ich könnte so, außer in Kosovo in den Bergen, okay, damit hast du mich so. Da gerne jeden Tag Kühe, aber nicht in Pferden, Flachland. So.
Genau, Maja, die nächste Frage ist auch für dich. Genau, lieber safer space oder braver space?
Wir hatten ja eben kurz über so safer space Ansätze gesprochen und ich finde es total wichtig, dass es so Räume geschaffen werden, in denen Leute so diskriminierungskritische Räume erleben dürfen und sich irgendwie sicherer fühlen können. Deswegen finde ich den Ansatz wichtig und gut und der baut ja auch so ein bisschen auf so einer Historie auf von es gab irgendwie Frauenräume, dann gab es irgendwie Frauen- und Lesbenräume, dann gab es irgendwie Flinterräume und dass man auch Dinge neu ausprobieren kann und neu umdenken kann, um mehr Perspektiven mit einzufassen. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus antworten. Was denkst du?
Also braver...
So funktioniert das Konzept nicht, dass man Rückfragen stellt.
Ja, ist gut. Genau. Ich glaube, ich hätte noch eine Rückfrage auch an dich. Wo befindest du dich denn mehr in deiner Arbeit? Irgendwie in einem Safer Space, also diskriminierungsfreier bzw. diskriminierungskritischer Raum eher? Oder ein braver Space, wo auch Diskriminierung stark reproduziert wird?
Vielleicht könnten wir kurz für unsere Zuhörerinnen erklären, was ein braver Space ist.
Genau, also Safer Space ist ja so ein bisschen ein Ansatz, dass man sagt irgendwie, dass Räume kreiert werden, wo diskriminierungskritisch mit Themen sich auseinandergesetzt wird und Braver Space, dass auch diese komplizierten und oftmals auch problematischen Diskussionen geführt werden sollen. Und ich würde sagen, ich finde beide Ansätze voll wichtig. Gleichzeitig finde ich es auch voll wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie das nicht nur für so die Mehrheitsgesellschaft sich anfühlt, sondern dass auch marginalisierte Perspektiven oder marginalisierte Leute mitgedacht werden in dem Ganzen, wie Räume gedacht werden. Und oftmals werden Räume ja so aufgebaut, dass Leute und vor allem halt irgendwie so weiße Deutsche so einen Aha-Moment erleben können oder Leute, die Teil der privilegierten Gruppe sind. Und die diskriminierte Gruppe müssen dann ihr ganzes Trauma und ihre ganzen Geschichten auspacken und sich tausendmal erklären, wie sich das auch wirklich anfühlt, damit Leute so ein, ah, okay, so ist es wirklich, Moment erleben dürfen. Und ich denke, das ist wichtig für Sensibilisierungsprozesse. Aber gleichzeitig hat man das schon tausendmal gemacht und immer wieder erklärt, warum und wie sich das anfühlt und warum es problematisch ist. Und es hat nicht gereicht. Deswegen ist so dieser Safer Space-Ansatz, dass man sagt, okay, versuchen Räume zu schaffen, wo man irgendwie cool und diskriminierungskritisch miteinander sein kann. Und diese Lernmomente können ja trotzdem stattfinden, aber dafür kann man auch in einen Workshop gehen oder irgendwie in so ein Sensibilisierungstraining. Und das halt, wenn man irgendwie zu einem Fun-Event gehen will, dass es nicht immer wie so ein Lernmoment für irgendwie die Dominanzgesellschaft irgendwie ist. Wäre so mein Hot-Take zu dem.
Ich weiß nicht, was... Irgendjemand, magst du noch was dazu sagen? Oder sonst...
Nee.
Okay. Vielleicht, um es kurz zusammenzufassen, Safer Space ist eher so, vielleicht in der eigenen Bubble zu bleiben, sich sicher zu fühlen. Und Braver Space ist eher, aus der Bubble mal rauszukommen und sich mit anderen Menschen zu unterhalten, die vielleicht eine andere Meinung haben als man selbst.
Und gleichzeitig ist ja auch innerhalb von so einem Safer Space-Ansatz, wenn man das Ganze so intersektional denkt, gibt es da ja auch total viel so unterschiedliche Perspektiven. Ja. Da sind ja nicht nur Leute aus einer Gruppe, sondern vielleicht sind da auch Migra-Personen, aber dann sind da auch queere Migra-Personen und aber auch straighte Migra-Personen oder Migra-Personen aus ArbeiterInnenfamilien, Migra-Personen aus AkademikerInnenfamilien. Also da ist auch voll viel Diversity, wenn man dieses Wort benutzen will, dabei, auch wenn es innerhalb einer Kategorie so stattfindet.
Ja.
Aber
voll. Danke. Danke für die Erklärung.
Genau. Ich würde auch zur nächsten Frage übergehen. Genau. Ilona, verstehen oder verstanden werden?
Ich glaube, so eine Mischung, darf ich das sagen oder muss ich jetzt eine Entscheidung treffen?
Ich glaube, einmal darfst du es.
Okay. Also ich glaube, eine Mischung, weil natürlich möchte man ja irgendwie verstanden werden, aber ich verstehe mich selber ja nicht. Also ich erwarte gar nicht von Leuten, dass sie mich verstehen können, weil ich mich selber gar nicht richtig checke manchmal. Auch in Freundschaften oder in Beziehungen würde ich, glaube ich, lieber verstehen. Und damit meine ich nicht nur andere Menschen, sondern auch mich selber. Und öfter in mich reinhorchen und überlegen, was würde ich wirklich wollen, wenn ich nicht an meine Freunde denke, die Bubble oder meine Eltern. Also was ist wirklich das, was mein Bauchgefühl sagt, was ist das Bauchgefühl und was ist die Anxiety, wo ist da die Mitte? Also ich würde lieber verstehen, glaube ich. Ja.
Okay, und die letzte Frage. Maja, ein Wir schaffen oder vielleicht auch Unterschiede benennen?
Weil du auch gerade beides gesagt hast, darf ich jetzt wirklich auch den Joker nehmen für die letzte Antwort. Ich finde, es brauchen wir, aber auch gleichzeitig so Unterschiede benennen, weil wenn wir irgendwie sagen, wir wollen eine Gesellschaft, in der alle dabei sein, dann müssen wir auch die Unterschiede benennen. Und das bedeutet halt irgendwie, Lebensrealitäten offen zu legen, die unterschiedlich konstruiert werden oder auch unterschiedlich sind. Deswegen wäre es ja irgendwie nice, wenn das stattfinden kann und dass ein Unterschiede benennen nicht direkt so ein Spaltungsvorwurf irgendwie damit einhergeht, weil das passiert ja voll oft, wenn irgendwie Leute sagen, hey, ich werde hier irgendwie gerade anders behandelt oder ausgegrenzt oder so, dass so ein Vorwurf kommt, dass man selbst das Problem ist und nicht die Person oder die Struktur, die eigentlich selbst ausgrenzt.
Vielen lieben Dank euch beiden fürs Mitmachen.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.
Ich dachte, es wird so ein richtig softer Einstieg und wir haben jetzt hier richtig viele deeper questions schon gehabt.
Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt. Danke euch dafür. Wir möchten aber noch mehr von euch wissen. Und zwar frage ich dich mal, Ilona, wie bist du eigentlich aufgewachsen?
Ja, ich hatte das schon gesagt und ich rede da sehr gerne drüber. Ich komme aus der Reiterstadt Deutschlands. Das erwähne ich, weil das wichtig ist zu wissen, Leute. Es gibt, genau, die heißt Pferden. Leider nicht Pferden, weil das würde noch mehr Sinn machen. Aber gut. Genau, vielleicht kommt es aus dem Plattdeutschen oder so und heißt doch am Ende Pferd. aber würde Sinn machen auf jeden Fall. Ich bin in Pferden groß geworden, das ist in Niedersachsen, gar nicht so weit von deiner Gegend, Nähe Hamburg. Genau, und ich bin da zur Schule gegangen und dann bin ich nach Hannover zum Studieren und dann bin ich nach Berlin gekommen, durchs Schreiben und durch so die künstlerischen Sachen, die ich mache. Ja, und in Pferden bin ich vor allem in der Grundschule und auch auf dem Gymnasium wirklich sehr oft die Einzige gewesen in der Klasse, die irgendwie eine andere Geschichte mitgebracht hat. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr exotisch gefühlt eine Zeit lang. Das ist voll zurückgegangen, als ich dann auf die Realschule gegangen bin. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil da eben so viele Menschen waren, die sich irgendwie mir geähnelt haben von der Geschichte oder dem Aussehen oder whatever. Und genau, aber die Gedanken, die ich hatte in dieser Zeit, habe ich voll oft in meinem Tagebuch verarbeitet. Und so ist auch mein Buch entstanden, aus dem ich nachher auch kleine Sachen lesen werde, also eine kleine Sache. Und das heißt, und wir kamen jeden Sommer, weil du ja fragst, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte das Privileg, was nicht alle haben leider, aber jeden Sommer in die Heimat meiner Eltern zu fahren. Und das hat mich auch sehr beschäftigt. Und die Geschichte davon ist quasi in meinem Gedichtband festgehalten, in kleinen Sequenzen. Ja.
Danke dir. Du hast ja gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was dich geprägt hat und auch was für Steine dir in den Weg gelegt wurden. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen?
Ich glaube, also vielleicht, warum ich mich in Berlin zum Beispiel sehr wohlfühle, glaube ich, ist halt dieses 0815, das halt alle sagen, da kannst du selber sein. Aber ich muss schon sagen, es ist so das erste Mal, dass ich halt so Freunde und so eine Art Community um mich rum habe, die mich krass aufhängt, wo ich überhaupt nichts erklären muss eigentlich. Und mich einfach sehr wohl fühle, meine Kunst zu machen und Sachen zu machen, die mich einfach interessieren und prägen, die ich nicht so krass erklären muss, wie wenn ich jetzt in Pferden geblieben wäre. Da gibt es halt einfach nicht die Räume dafür, was wiederum auch dafür spricht, vielleicht zurückzugehen und diese Räume zu öffnen.
Und ich habe ja mich auch mit dir beschäftigt im Vorhinein. Und ich habe gesehen, dass eine riesige Person dir ein Gedicht von dir gepostet hat, ja. Und zwar Dua Lipa. Und da möchte ich fragen, wie hast du dich denn gefühlt, als du davon mitbekommen hast?
Ja, also ich erzähle das auf Lesungen, wenn also ich erzähle das selber nie, weil das irgendwie so unhumble wirkt. Es ist fixiert auf meinem Instagram, also more unhumble geht nicht. Aber wenn Leute das auf Lesungen irgendwie ansprechen, vor allem so Freunde von mir, dann so Snitch sind und im Publikum sitzen, dann so, hallo Ilona, ich habe eine Frage, ich habe gesehen, Dua Lipa hat dein Gedicht gepostet. Nee, aber das ist wirklich genauso gewesen. Und zwar, ich hatte eine Ausstellung in Kosovo mit meinen Gedichten bei der Biennale. Das war schon richtig krass, weil halt so Tausende von Menschen in diese Ausstellung gegangen sind und sich meine Gedichte durchgelesen haben. Auch Menschen, die dort leben und nicht verstehen, was es bedeutet, in der Diaspora groß zu werden. Menschen, die Familie dort haben, die seit 30 Jahren Geld runterschickt und selber nicht investieren konnte in Deutschland so richtig und heute unter dieser Armut auch lebt, weil sie eben in der Heimat investiert haben. Und trotzdem wissen viele Menschen, die dort leben, gar nicht, was ihr Bruder eigentlich seit 30 Jahren fühlt. Und durch meine Gedichte tatsächlich bin ich viel oft ins Gespräch gekommen mit Menschen, die dann gesagt haben, boah, ich check jetzt erst, dass es gar nicht so einfach sein muss, in Deutschland zu leben. Nur, ne, weil natürlich ist vieles auch einfacher. Und dann hat der Kurator der Ausstellung mir nachts schon geschrieben gehabt, jemand ist in deiner Ausstellung, du kennst sie. Und da habe ich an irgendeine Volkssängerin aus Albanien gedacht, to be honest. Also wirklich irgendeine 60-Jährige, die Shirete Beluli heißt die. Die macht nice Lieder. Ja, so. Und keine Ahnung, ich habe nicht an Dua Lipa gedacht. So. Und dann bin ich morgens wach geworden, weil ich dann in so wirklich so einem Minibus, das war so mit 8 Sitzen, so richtig alt, ich dachte, der fällt gleich auseinander, bin ich dann runter in die Stadt gefahren mit meiner besten Freundin. Und es gibt wirklich von dem Rugova-Gebirge bis nach Peja gibt es so ein Part, der 45 Minuten dauert, da ist ein Funkloch. Und als ich in den Bus eingestiegen bin, habe ich halt dann im Bus erstmal eine Notification gecheckt und da stand Dua Lipa tagged you in a post. Da konnte ich 45 Minuten wirklich diesen Post nicht öffnen, weil ich ja in diesem Funkloch war. Und ich bin nur durchgedreht und war so, Paula, du, hä? Und da war ich so, das muss ja mein Gedicht sein, weil die war ja gestern bei meiner Ausstellung. Das wusste ich ja. Ja, und dann bin ich halt angekommen unten und dann hatte ich 2000 Follower mehr. In diesen 45 Minuten hat sich mein Leben verändert gefühlt. Und dann habe ich gesehen, dass die mein Gedicht als ersten Slide in ihrem Feed hatte. Und Dua heißt auf Albanisch Liebe und mein Gedicht heißt Ich liebe meinen Namen. Also ohne Dua, Emrin Tan. Und ich glaube, dass das alles voll viel mit ihr gemacht hat. Und ja, das ist die Geschichte.
Wow. Das ist sehr schön. Ja, ich auch. Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns die Geschichte nochmal erzählt hast. Ich würde jetzt meine letzte persönliche Frage vielleicht an euch abgeben. Wir haben ja heute 25 oder 20 junge Menschen bei uns. Wenn jemand eine Frage hat, kommt hoch und fragt Ilona eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage zu, wir haben ja über Heimaten gesprochen, du hast über Diaspora geredet. Ich habe das Gefühl, in der so linken Bubble haben wir ganz viel darüber geredet, dass ganz viele Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und das verstehe ich voll, zu sagen, ey, macht euren Scheiß alleine. Deutschland wollte uns eh nie und was haben wir? Wir haben ein Sicherheitspaket, wir haben eine AfD, die die zweitgrößte Kraft ist und irgendwie ganz viele Stimmen, die sagen, mich hält hier gerade nichts mehr. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich aber gucke, ich selber bin Afghanin, viele haben gar keine andere Heimat. Was machen wir? Wo ist so die Mitte? Bleiben wir hier und sagen, okay, wir machen was? Weil ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr und ne? Also es bringt irgendwie doch nichts oder bringt es was? Also mich würde dein Take dazu interessieren, zu sagen, gehen wir zurück, bleiben wir hier? Oder was machen wir mit Leuten, die es nicht leisten können, zurückzugehen? Ja. Was machen wir mit meiner Heimat, die vielleicht ja Hamburg sein muss? Mhm. Nee, du hast eins, ne?
Ja, stimmt. Genau, ich finde die Frage voll schön, weil ich könnte die auch mit einem Gedicht beantworten. Vielleicht mache ich das auch gleich im Anschluss, weil es voll gut passt. Und zwar, ich sage voll oft auch so auf Panels und so, dass ich eine Heimat gefunden habe mit allen anderen Menschen, die nach einer Heimat suchen. Also da ist mein Zuhause und deswegen meine ich ja, das hätte jetzt auch Hamburg sein können, bei mir ist halt Berlin gewesen. Ich bin einfach von Menschen umgeben, die so sensibel, also die oder auch gar nicht über dieses Thema reden und wir haben wirklich, meine ganzen besten Freunde sind alle Leute mit griechischem Hintergrund, Pontusgriechen, Kurden, also ganz viele Kurden, arabischstämmige Menschen, türkeistämmige Menschen, Menschen aus dem Balkan, Deutsche, die sehr reflektiert sind, denen ich nichts erklären muss. Junge, die wissen mehr über Diskriminierung als ich. So, meine beste Freundin weiß mehr, auf welchen Ebenen ich diskriminiert bin als ich. So, ohne sie wüsste ich gar nicht. Und genau, mit solchen Menschen finde ich halt eine Heimat und deswegen ist für mich auch so diese Heimatsuche voll so ein bisschen, so genau, also also es interessiert mich auch nicht mehr so, dieses Buch ist ja auch 5 Jahre alt mittlerweile, ne? Man entwickelt sich ja auch weiter und auch dieser Heimatbegriff ist so dehnbar und ich finde zu Hause mit allen Leuten, die selber suchen, so. Und ich glaube, dass das das ganz gut beschreibt.
Genau, Maya, ich hätte jetzt eine Frage für dich. Und zwar bin ich ganz sicher, dass unsere ZuhörerInnen unter anderem auch des Öfteren so ein Gefühl von, ich gehöre hier nicht hin, haben. Wie ist das bei dir? Gibt es Räume, in denen du dich irgendwie nicht zugehörig fühlst? Genau, möchtest du vielleicht ein bisschen darüber erzählen?
Ja, voll die wichtige Frage. Ich finde irgendwie so das, was du gerade alles beantwortet hast und dann dieses Gedicht, was du gelesen hast, hat so voll die gute so Grundmut gesettet, weil irgendwie so dieses Ganze, was du gerade beschrieben hast, von sich zugehörig fühlen mit anderen, die nicht unbedingt dieselbe Erfahrung wie man selbst gemacht hat, aber irgendwie so Erfahrungen gemacht haben, die einem das Gefühl gegeben haben, dass man irgendwie nicht richtig sei oder dass man irgendwie anders ist oder dass man irgendwie nicht dazugehört etc. Deswegen finde ich es voll schön, dass wir schon so ein Zukunftsdenken haben, von wie wir da irgendwie so rangehen können. Aber ich glaube, so mein ganzes Leben war voll geprägt von so Fragen von, hey, wo darf ich irgendwie mitsprechen oder wo darf ich irgendwie mitwirken und wo darf ich irgendwie Veränderungsprozesse mit anstoßen? Und dadurch, dass ich relativ früh so in mich engagiert habe und irgendwie so auf Demos und mich so politisiert habe, so mit 14, war so für mich voll oft so diese Frage von, hey, wie sind jetzt die Erfahrungen von diesen Leuten, die da jetzt sind und wie sind die irgendwie anders als bei mir? Und dann irgendwie auch noch dieses ganze Fragen von, hey, in Migra-Spaces ist man dann aber auch noch als Flinter-Person irgendwie da und in feministischen Spaces ist man dann nochmal als Migra-Person verortet. Also es waren so voll oft die Fragen von, wie kann ich mit so mehreren Identitäten, die ich irgendwie mitbringe, Teil des Tisches sein und irgendwie mitsprechen und wie kann ich auch mit den Erfahrungen von anderen relaten, die nicht so meine wirklich 100% dieselben sind. Deswegen würde es sich jetzt nicht richtig anfühlen, einen spezifischen Raum so zu benennen, wo ich mich unzugehörig gefühlt werde, weil ich würde beim Kindergarten anfangen und literally in DB erste Klasse aufhören irgendwie oder zweite Klasse irgendwie auch. Also es ist irgendwie auch nicht so ein Prozess, der so zu Ende ist, sondern der sich immer wieder beobachten lässt. Aber gleichzeitig merke ich auch immer mehr, und das finde ich auch voll schön, wie du das irgendwie gesagt hast, merke ich auch immer mehr, dass es so viele Räume gibt, wo ich irgendwie so dabei sein darf und sowohl irgendwie im Privaten als auch irgendwie so in Arbeitskontexten, dass ich so das Gefühl habe, ey, wir dürfen jetzt hier auch mal mitbestimmen oder irgendwie so Räume kreieren oder Tische aufbauen oder Stühle zusammenrücken. Und das finde ich deswegen umso schöner. Und ich finde es auch voll wichtig, darüber zu sprechen, wo man irgendwie nicht dabei ist. Aber mir gibt es auch voll viel Energie, darüber zu sprechen, wo darf ich irgendwie oder wo dürfen wir auch mit dabei sein und uns zugehörig fühlen.
Ich kenne das unter anderem auch von mir, dass sich irgendwie mit der Zeit immer mehr Räume für mich geöffnet haben. Und aber das macht, also es gibt mir voll oft auch so ein Schuldgefühl, irgendwie so als einzige migrantisierte Person in diesem Raum zu sein und ganz genau zu wissen, ey, das sind andere Stimmen und die kommen da nicht rein. Geht's dir da irgendwie auch ähnlich?
Ja, das ist echt wirklich irgendwie so eine sehr, sehr tricky Situation. Ich habe das Gefühl, dass wenn man so den Begriff so von Power Sharing, also irgendwie Macht teilen, so ein bisschen verinnerlicht und immer, wenn man irgendwo hingeht, mitdenkt, hey, welche Stimmen werden gerade nicht mitgedacht und kann ich irgendwie noch eine zweite Person mit reinholen oder kann irgendeine Person anstatt mir irgendwie das Ganze machen und bin ich gerade die richtige Person, die das irgendwie macht, hilft es mir manchmal irgendwie, dieses Schuldgefühl abzulegen. Aber ich meine, auch in dem Gedicht, was du gerade vorgelesen hast, Ilona, war ja voll viel auch so zu so Klassismus und irgendwie so ArbeiterInnen und irgendwie vor allem auch aus einer ArbeiterInnenfamilie zu kommen und dann an der Uni gewesen zu sein und jetzt einen Uni-Abschluss gehabt zu haben, ist man ja eh schon in Räumen, so, wo so voll viele Leute in so der deutschen Gesellschaft eh schon in der vierten Klasse abgehangen wurden und irgendwie schon aussortiert wurden und an Schulen aussortiert wurden, wo nicht so viel rein investiert wird und irgendwie Bildungsbiografien ganz anders laufen. Deswegen ja, hebe ich eh die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Aber deswegen finde ich es auch voll wichtig, irgendwie so Arbeit zu machen, die dazu führt, dass irgendwie Chancengleichheit kreiert wird oder irgendwie Bildungsgerechtigkeit oder irgendwie Teilhabechancen oder einfach die Gesellschaft generell so ein bisschen umzudrehen, sodass ja, alle so dabei sein können.
Salon 5.
Also du hast über viele Themen gesprochen und ich glaube, mich würde jetzt auch noch interessieren, gab es irgendwie einen Moment, der auch irgendwie dich politisiert hat? Also du hast viel über so deine Politisierung gesprochen. Ja, also wie kam das vielleicht auch, dass du jetzt Antidiskriminierungsarbeit machst?
Ja, es gab gar nicht so einen Aha-Moment. Ich glaube, es waren so wie ihr das wahrscheinlich auch alle kennt, dass immer wieder so Momente sind, die man jetzt so als Mikroaggression vielleicht so benennen würde, dass man immer mehr merkt, so, hä, irgendwas ist hier nicht ganz richtig oder irgendwas fühlt sich hier gerade falsch an oder irgendwas fühlt sich so an, als wäre ich gerade das Problem. Irgendwann war es literally wie so ein Puzzlestücke, die so zusammengefallen sind, dass ich irgendwann merkte, so aha, okay, das ist irgendwie, das ist ein System, was hier funktioniert, um irgendwie Leute, die als anders dargestellt werden, sei es irgendwie queere Leute, sei es irgendwie Migra-Personen, sei es irgendwie so ArbeiterInnen-Personen, sei es irgendwie Menschen mit Behinderung, also es ist so eine geteilte Erfahrung, die so ganz viele von uns machen, aber es fühlt sich einfach unfair an. Aber so meine Early Days waren halt so Schulstreiks in Hamburg mit so meiner Politgruppe früher, sodass es so viel auch so junge Leute einfach waren, die so gemerkt haben, hey, uns wird gar nicht zugehört und das, was wir irgendwie kritisieren und anmerken, geht da rein und da raus. Und sind dann einfach irgendwie auch auf die Straße gegangen und haben halt Dinge angesprochen, die gesellschaftlich passieren. Aber ich glaube, so richtig, dass alles so richtig Sinn gemacht hat für mich, war, glaube ich, vor allem an der Uni, als ich so gemerkt habe, ach so, okay, so läuft das irgendwie. Genau, ich glaube, da war nochmal so der Unterschied von meiner Lebensrealität zu der Lebensrealität von den Leuten, die an der Uni waren, nochmal richtig extrem. Und dass ich so gemerkt habe, ach so, okay, das sind Leute, die wachsen auf und die lesen, Punkt. Aber da lesen auch die Eltern und da fahren sie irgendwie jedes Jahr irgendwie, machen sie Fernreisen und fahren irgendwie, haben irgendwie Nachhilfeunterricht bekommen und so ganz viele Sachen, die ganz anders waren von den Lebensrealitäten, die ich irgendwie hatte. Und dass ich so gemerkt habe, dass das nicht nur für mich einen Unterschied gemacht hat, sondern auch irgendwie die Möglichkeiten für diese ganz privilegierten Leute so krass geprägt haben. Ihr Denken, ihr Handeln, wie sie sich irgendwie geben. Und dann haben wir schon auch so ein paar Theorien geholfen irgendwie, dass ich Sachen gelesen habe und gemerkt habe, ach so, okay, die schlauen SoziologInnen sagen das irgendwie auch. Und das war, glaube ich, so der Endpunkt, dass ich gemerkt habe, ah, okay, voll schlimm und ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass das vielleicht für andere Leute nicht mehr so ist. Und wir hatten in Wien so einen Human Rights Master gemacht und dann war das Ganze nochmal so ein bisschen mehr so im internationalen und regionalen Menschenrecht irgendwie eingeordnet, dass ich so gemerkt habe, ah, okay, es gibt schon so ein paar Sachen, die uns dabei helfen, Diskriminierung abzubauen. Und dann habe ich ja bei UNESCO gearbeitet und bei der Europäischen Kommission und dann so gemerkt, ah, okay, Deutschland steht gar nicht so gut da, wie sie sich immer da hinstellen, irgendwie so im Bildungsvergleichen oder irgendwie in Erfahrungen mit Diskriminierung und sowas. Und ja.
Du meinst im Vorfeld, also vor dem Podcast unter anderem auch zu mir, ey, Summit, das Leben hat dich irgendwie auch auf das Thema, auf diesen Podcast vorbereitet und ich finde, das fasst es auch voll gut zusammen. Irgendwie, das sind geteilte Lebensrealitäten, irgendwie Erfahrungen, die vor allem viele marginalisierte Menschen machen.
Mhm.
Genau.
Voll.
Also danke dafür.
Also ich meinte es vor allem, eben haben wir darauf gesprochen, ob wir irgendwie aufgeregt sind und dann wollte ich das wirklich dir auch nochmal so mitgeben, so jede Person, die irgendwie Bock hat oder auch diese Erfahrung gemacht hat, sind schon überqualifiziert für egal, was sie machen, weil ich mir so denke, man musste so viele Anpassungssachen die ganze Zeit durchmachen und sich in diesen ganzen Räumen navigieren und sich irgendwie überhaupt gehört werden. Und ich bin so, alle Qualifikationen, die in jeder Ausschreibung, die ich sehe, kann jede migrantisierte Person, die ich kenne, schon durch das Aufwachsen irgendwie nachweisen. Deswegen macht euch keine Sorgen, dass sie für irgendwas nicht geeignet sind, weil ich meine, wir haben uns am Anfang auch irgendwelche Memes geschickt in Vorbereitung hierfür und ich bin so, irgendwelche Sachen, wie so Vorbereitung irgendwie.
Reels, einfach so Balkan-Reels, how did you know I'm Balkan? Und dann so, naja.
Und dann ist so, dann auch so dieses, die ganzen Briefe für die Eltern übersetzen und ich bin so, ja, das sind genau auch so krasse Skills, die man nicht nachweisen kann. Dafür habe ich kein Praktikumszeugnis.
Interkulturelle Fähigkeiten.
Ist wirklich so. Deswegen, ich bin wirklich einfach nur Fan davon, wenn Leute selbst in sich sehen können und nicht dieses ganze defizitorientierte Denken, was uns Deutschland die ganze Zeit versucht einzutrichtern. Don't believe them. It's literally a scam und auch lies. Ja, Punkt.
Cheers. Das geht auch raus an unsere jungen ZuhörerInnen. Genau, vielleicht wäre jetzt auch der Zeitpunkt, wo eine Publikumsfrage ganz cool wäre. Also wenn jemand eine Frage an Maya hat, dann super gerne nach vorne kommen.
Erstmal Dankeschön für eure Erzählung. Sind sehr hilfreich. Und ihr hattet ganz am Anfang erstmal über einen Wir gesprochen und dann später über Räume. Mhm. Und meine Frage ist, ob das Wir, wenn man über Wir redet, nicht auch ein Ihr erzeugt und ob ihr denkt, dass das zu schnell zu einem Wir gegen Ihr, ob es wichtig ist, dass es Wir mit euch oder wie da die Dynamik aussieht, ob ihr denkt, dass es wichtig ist, dass es ein Wir gibt, weil man sich darin wohlfühlt.
Wow, das ist echt so eine krasse Frage. Mich würde voll auch interessieren, was du dazu denkst. Ich versuche kurz was dazu zu sagen. Ich habe so voll oft beobachtet, dass ein Wir konstruiert wird, zu dem ich nicht zugehört habe und deswegen mussten Räume kreiert werden, wo Leute, die nicht zu dem Wir, dem deutschen Wir gehören, sich ihr eigenes Wir schaffen. Und ich glaube, es war auch schon eine Antwort auf ein Wir. Und es ist gar nicht so wahr, dass Leute gekommen sind und jetzt gesagt haben, oh, wir müssen jetzt plötzlich so eigene Räume kreieren oder wir müssen jetzt ein Wir kreieren, wenn es nicht in Abgrenzung von diesen Diskriminierungen und Ausgrenzungen passiert wäre. Und ich meine, du hast ja auch in deinem Gedicht, was du eben gerade vorgelesen hast, ja auch über so GastarbeiterInnen eigentlich basically gesprochen. Und sie waren ja wirklich, die Idee davon war, als Gäste zu kommen und dann ganz schnell wieder zu gehen. Und dann sind sie halt geblieben. Und so die Idee von GastarbeiterInnen oder sogenannten GastarbeiterInnen war ja gar nicht, dass sie Teil vom Wir jemals gehören. Es wurde nicht darüber nachgedacht, wie kann irgendwie ein Bildungssystem kreiert werden, was diese Kinder von GastarbeiterInnen oder die Nachkommen dieser GastarbeiterInnen mitdenkt und irgendwie fördert, dass sie was lernen können, sondern es war immer so eine Zwischenlösung. Genau, deswegen finde ich es wichtig, dass es irgendwie so empowernde Räume gibt und auch sogenannte Safer Spaces oder irgendwie Selbstermächtigungsräume, dass man erstmal darüber nachdenken kann, hey, was hat das irgendwie mit mir gemacht und was haben diese Erfahrungen nicht dazu zu gehören mit mir gemacht und dann Leute zu finden, die ähnliche Erfahrungen machen. Aber so im so größeren Bild von dem Ganzen bin ich so voll, ja, lass richtig gerne ein Wir kreieren, wo wir alle Lust haben auf eine Gesellschaft, die so alle mit am Tisch hat. Voll gerne. Genau, aber dafür braucht es oftmals ja so ein bisschen, es reicht nicht einfach nur zu sagen, oh, wir müssen ein Wir kreieren, sondern man muss darüber nachdenken, wer ist dieses Wir und wer fühlt sich vielleicht von diesem Wir auch gar nicht eingeladen und wie kommt das eigentlich dazu, dass Leute sich in diesem Wir gar nicht richtig...
Und das passt ja auch zu der Fun-Frage am Anfang, lieber ein Wir oder anders und die Unterschiede anerkennen.
Ja, ja, stimmt.
Und ich glaube, ein richtiges Wir kann es ja nur geben, wenn wir die Unterschiede anerkennen und auch die Ungleichbehandlung von Menschen. Weil wenn wir sonst sagen, wir wollen ein Wir, dann ist es ja so, dass wir eine Gleichbehandlung wollen. Aber das wollen wir nicht, weil unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder auch Zugängen oder Status oder whatever brauchen ja auch unterschiedliche Ressourcen. Also jemand, der sein ganzes Leben von seinen Eltern 200 Euro Taschengeld bekommen hat und morgens Zeitung gelesen hat mit seiner Familie, der hat ganz andere auch kulturelle Ressourcen, wenn er jeden Sonntag, weil in Berlin gab es diesen Museumssonntag, mit seiner Familie ins Museum gegangen ist, hat er ganz andere kulturelle soziologische Ressourcen als jemand, der in der Plattenbausiedlung groß geworden ist, in der er übrigens lebt, weil die Gastarbeiter damals gezwungenermaßen dort leben mussten und dann einfach, so wie sich das halt im Leben ergibt, oft da geblieben sind. Also in den ganzen Industriegebieten, in denen die Menschen später auch viele Krebs entwickelt haben, sind vor allem GastarbeiterInnen, die dort leben mussten. Warum es Kreuzberg gibt oder Neukölln in der Weise, in der es heute existiert, gibt es ja auch nur, weil Menschen dort leben mussten, wo andere Leute nicht leben wollten. Also in Kreuzberg wollte kein Schwein leben. Da gab es wirklich die schlimmsten Wohnungen, das war an der Mauer, das war total gefährlich. Da hat man Menschen leben lassen, von denen man gesagt hat, ja, die sind hier nur E-Gast und die haben nicht so hohe Ansprüche. Wenn man sich die Wohnungen anguckt, kann man alles googeln. Das ist krass, die haben sich zu 10 Familien teilweise nur 2 Bäder geteilt, die hatten auch kein eigenes Klo, die haben sich gewaschen, wo andere Leute Duschen hatten, haben die sich noch mit warmem Wasser vom Herd gewaschen. Ja. Und genau, ich glaube, wir kann nur existieren, wenn wir die Ungleichheiten trotzdem mitnehmen dürfen in dieses Wir. Und das zeigt sich auch, mein Vater ist vor 53 Jahren nach Deutschland gekommen. Der ist basically Alman. Und das, also in meinem ganzen Habitus, wie der sich bewegt. Also ich denke mir, Bruder, du bist kein Albaner mehr. Und er zum Beispiel hatte getrennte Pausenräume mit den Deutschen. Also der wollte total gerne mit Deutschen reden. Aber wie dieser Gastbegriff schon impliziert, ist ja so, ein Gast geht wieder. Also in unserer Heimat, wenn du Gast bist, das ist wie hier. Du ziehst Schuhe aus, kriegst Chai, in Deutschland arbeitest du. Generell, also sollte man diesen Begriff ja sowieso kritisieren, deswegen sagst du auch die sogenannten Gastarbeiter. Aber Leute wie mein Vater, die wollten ja auch total gerne mit den Deutschen zu tun haben. Und Atacanan ist ein türkeistämmiger Sänger, der über die Gastarbeit singt. Ganz, ganz tolle Lieder, auch hier aus der Nähe, glaube ich. Und er singt auch darüber, wie er als junger Mann in Kneipen gehen wollte. Und dann stand ganz groß auf dem Plakat drauf, Ausländer nicht erwünscht. Dass dann sich so ein Wir und Ihr kreiert, ist ja dann auch irgendwie strukturell auch gewollt und zieht sich ja durch die deutsche Leitkultur. Also wenn wir über Leitkultur reden, dann ist das deutsche Leitkultur. Immer ein anderes Gegensätzliches zu erzeugen, was als Feindbild also herrscht. Und das Migranten, ne? Also das Bild von dem bösen Migranten, wenn man sich von Spiegel, Fokus und so die Cover anguckt, da hat sich nichts verändert. Das ist ja alles das Gleiche, wie in den 70ern, wie jetzt, ist alles dasselbe. Also ja, wie nach dem Erdbeben, anstatt dass man sich fragt, wie geht's den Leuten in der Türkei, in Kurdistan, in Syrien mit dem Erdbeben, hat man direkt gesagt, oh, kommen die Leute jetzt hierher. Spiegel hatte ja direkt so ein Cover auch mit so, und ein paar Tage später gab es einen Brandanschlag auf eine syrische Familie, wo Menschen auch gestorben sind in Deutschland, weil diese Schlagzeilen dazu geführt haben, dass Menschen sich ja eben mobilisieren gegen, also ausländerfeindlich mobilisieren. Genau, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber...
Nee.
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Aber was denkst du denn dazu, wie kam es, dass du die Frage gestellt hast? Hast du eine Lösung für uns?
Ich bin auf die Frage gekommen, weil eben genau wie du schon angesprochen hast, es ist halt eben eine Leitkultur, die immer Feindbilder schafft und die immer auch Hetze schafft. Und dann ist mein Gedanke dazu, ist es zu einem gewissen Teil auch wichtig, einen Wir unter Gruppen zu haben, die sich auch verstehen, so klein wie die dann auch sein mögen, und um sich halt auch zu erholen von dem größeren Wir, was dann geschaffen werden sollte.
Ja, eigentlich hast du es zusammengefasst, was wir beide denken. Vielen Dank.
Ja, das knüpft ja auch voll an dieser Safer Space, Braver Space Diskussion irgendwie an. Das deswegen ziehen sich hier viele rote Fäden durch die Unterhaltung.
Genau, vielleicht auch noch mal ein neuer roter Faden. Also wir haben ja am Anfang irgendwie dieses Entweder-Oder gemacht, irgendwie mit Chai, Börek. Genau, und gibt es vielleicht irgendwie einen Geruch, den ihr mit zu Hause verbindet? Weil das ist ja voll oft, dass man irgendwie was riecht und direkt an einen anderen Ort katapultiert wird.
Ja, das, also ich sag einfach direkt was, weil mir direkt aus dem Kopf gekommen ist, was ich gestern Morgen gedacht habe. Was richtig krass ist und wo ich immer so ganz komische Gefühle bekomme und voll emotional werde, ist in Berlin morgens, also in manchen Straßen, bei mir jedenfalls, gibt es im Winter, wenn es so kalt ist, hat man so einen Schornsteingeruch in den Straßen. Und das macht mich so emotional, weil mich das so an Kosovo erinnert. Das macht total viel mit mir. Ich muss dann immer an meine Oma denken und immer daran, wie sie so, ich bin schon emotional auch, aber ich muss immer daran denken, wie sie dann so Holz geholt hat und wie es einfach so, wie alles irgendwie gut war, auch so in der Kindheit und irgendwie so dieses so, oh Gott, dieses so, also das gibt mir einfach, dieser Geruch von Schornstein oder von verbranntem Holz gibt mir einfach so, die Heimat meiner Eltern einfach total nah. Also ich könnte dann so 17 Gedichte schreiben, nur weil ich diesen Geruch rieche. Und meine Oma lebt leider nicht mehr, mein Opa auch nicht. Und ihr kennt das alle, also wirklich alle kennen das. So alle Migrakinder, wenn die Großeltern versterben, verändert sich das komplette Bild zur Heimat. Auch so diese Deromantisierung findet voll krass statt, dass man so denkt, okay, krass, so wenn niemand mehr auf einen wartet, dann ist es nicht dasselbe. Aber dieser Schornsteingeruch, der bringt mir das immer wieder zurück, egal wie viele Jahre irgendwie vergehen. Das ist so für mich, ja, so ein ganz prägender Moment.
Elona, du thematisierst es ja auch in deinem Buch Zuhause, Zugehörigkeit und so weiter. Und ein Teil von deinem Zuhause ist sicherlich auch deine Mama. Und du hast uns heute was von deiner Mama mitgebracht. Magst du uns das mal
abspielen? Genau, also meine Mama ist voll cool. Alle Mamas sind cool. Aber genau, ich habe immer gedacht, dass meine Mutter mich nicht versteht. Also das denken voll viele in unserem Alter. Aber ich glaube, dass das gar nicht stimmt, sondern dass wir einfach eine Weise finden müssen, mit denen zu reden. Und natürlich müssen auch unsere Eltern irgendwie weicher werden, mit uns ins Gespräch zu gehen. Und ich habe schon das Glück, dass meine Eltern sehr reflektiert irgendwie sind. Also zum Beispiel sich auch voll oft entschuldigen für so Sachen, die sie in der Vergangenheit gesagt haben oder gemacht haben, weil sie auch verstanden haben, dass das so aus ihrem eigenen Schmerz kommt. Und meine Mutter zum Beispiel versteht total gut dieses Unzugehörigkeitsgefühl, weil sie sagt zum Beispiel, mein Vater und meine Mutter, die sind als Fremde in dieses Land gekommen. Basically stimmt das ja. Sie sind aus Kosovo hergekommen. Und ihre Kinder sind aber hier geboren. Das heißt, wir haben einfach einen anderen Struggle als die. Und wir haben auch das Privileg, uns künstlerisch und politisch damit auseinanderzusetzen. Unsere Eltern hatten das natürlich nicht, weil mein Vater zum Beispiel als Gastarbeiter ganz andere Sorgen hatte und meine Mutter auch. Und ich finde es aber schön, dass eben zum Beispiel mein Vater durch mein Buch tatsächlich erst verstanden hat, dass 53 Jahre vergangen sind und dass dieses so Aufschreiben seiner Geschichte total viel mit ihm gemacht hat. Und auch bei meinen Lesungen, das ist so cool, so voll viele AlbanerInnen nehmen immer ihre Eltern mit. Und das ist total schön, weil die dann da sitzen und gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. Und dann ist so ihre Geschichte auf einer Bühne. Und das ist so für meine Eltern total empowernd gewesen tatsächlich. Meine Eltern sagen auch immer, eigentlich sollten wir so 20% von deinem Honorar bekommen, weil das ist unsere Geschichte. Und ich bin so fair, ab jetzt auf meinen Rechnungen plus zuzüglich Steuern an meine Eltern.
Salon 5. Jugendredaktion von Korrektiv.
In deinem Buch und jetzt gerade auch hier sprechen wir sehr viel über das Ringen und diese Balance im Alltag, zugehörig, unzugehörig. Wie macht es sich zum Beispiel für unsere ZuhörerInnen zum Verständnis auf dem Schulhof, in der Familie, unter FreundInnen bemerkbar, dass man sich zugehörig, aber auch manchmal unzugehörig fühlt?
Boah, wenn ich so an meine Jugend denke, also ich finde es voll schwer manchmal, das nur so auf Herkunft von so einem Land zu Dings. Ich finde natürlich, dass so, wenn man intersektional denkt, ja auch diese Arbeiterklasse voll viel mit drin spielt. Aber ich habe mich zum Beispiel wirklich in der Grundschule, als ich in der Sachsenhainschule war, das war so eine Waldschule, keine Walddorfschule, sondern wirklich eine Schule einfach im Wald. Da war es wirklich so, dass ich habe nie Freunde zu mir eingeladen. Ich habe mich wirklich geschämt. Und wenn ich zum Beispiel, wenn Leute auf Klassenfahrten waren, haben die immer voll, die wollten alle nach Hause und haben ihre Eltern vermisst. Ich hätte so 7 Wochen Klassenfahrt bleiben können. Ich fand das so geil einfach. weißt du, so mit, ich fand das, was für nach Hause, was für Heulen. Ich fand das total schön, weil es war so voll der, für mich, da habe ich das gemerkt, wie entlastend es war, mal aus dieser Struktur rauszukommen, aus dem Gebiet, wo ich auch gewohnt habe und auch irgendwie so ein bisschen autonomer sein zu dürfen, so in so Schulausflug, also wie autonom ist man in der vierten Klasse so, aber ihr checkt, was ich meine. Und auch so eben, wenn ich bei Leuten zu Hause war, die, also vor allem bei Deutschen ohne Migrationsgeschichte, die so ein bisschen mehr Geld hatten, war das trotzdem, es hat mich immer sehr, es hat mir so Angst gemacht, dass ich mein Leben lang in so leben werde, wie ich halt gelebt habe. Meine Eltern haben alles getan, damit wir nie so spüren, dass wir so wenige hatten oder so. Und trotzdem habe ich zum Beispiel jetzt, ich bin so komplett selbstständig ab Januar und ich habe so Angst, also obwohl ich voll die schönen Sachen in Aussicht habe, die passieren werden, bin ich so, oh mein Gott, ich kann das gar nicht mir vorstellen, so unabhängig von einem Arbeitgeber zum Beispiel zu sein. Und ich merke so, ich habe so eine richtig krasse Anxiety über so Zukunftsfragen. Obwohl ich zum Beispiel sagen muss, bei mir hat sich voll viel so zum Guten gewendet und es läuft voll schön, aber ich habe immer das Gefühl, morgen könnte alles vorbei sein und dann rutsche ich wieder dahin, wo ich damals war. Und ich habe so, was mich, glaube ich, bedrückt, ist gar nicht so eine spezifische Situation, sondern wirklich so eine Atmosphäre. Ich kann das gar nicht beschreiben, es ist so eine Atmosphäre aus meiner Kindheit, die ich nie wieder spüren will einfach. Und was mich belastet, ist zu wissen, dass Leute halt das erleben oder immer noch da leben. Und das ist dieses, was du auch meintest mit dieser Schuldfrage, dass unsere Arbeit eben wirklich Groundwork sein muss und quasi Leute erreichen muss, die eben ein anderes Leben führen als wir irgendwie. Ich habe es voll ausgeholt, aber genau so eine Atmosphäre ist das irgendwie. Aus so einer Prekarität heraus, dass ich einfach so voll Angst habe, in dieses Gefühl von diesem Kind damals zurückzukommen. Und das hat mich, glaube ich, voll so gepusht, weiterzumachen. Und irgendwie zum Beispiel auch, dass ich nach Berlin bin. Ne, das klingt immer so, ja, Berlin ist die große, weite Welt. Aber für mich war das voll krass, aus Pferden zu entbrechen und ja, zu sehen, wo ich jetzt bin, wo ich arbeite, was ich mache. Dass ich zum Beispiel meine Eltern, eine Zeit lang hat mein Vater gar nicht gecheckt, was ich mache. Der hat immer gesagt, ich will Bundeskanzlerin werden, nur weil ich Politik studiere.
Mein Opa übrigens auch.
Ja, genau.
Der dachte immer, ich werde Bundeskanzlerin.
Ja, das ist so, wie wenn die in Kosovo erzählen, meine Tochter ist Zahnärztin, aber was auch gar nicht schlimm ist, aber eigentlich ist sie Zahnfachangestellte oder wie man das nennt. Aber in Kosovo sind alle halt höchste Position. Und so hat er halt erzählt, ich will Bundeskanzlerin werden. Bin ich leider nicht, Papa. Aber genau, ich hätte halt nie gedacht, dass ich mal mit dem, was mich beschäftigt, mein Leben auch irgendwie finanzieren kann oder so, damit so mir Sicherheit geben kann, mit den Sachen, die ich liebe und andere Menschen bestärken kann. Irgendwie.
Ja, und auch irgendwie voll spannend, was du, alles, was du sagst, ist mega spannend. Eine Sache, die ich irgendwie so interessant finde, so eine Beobachtung, dass so voll viel was von dem, was wir machen, darf so sinnstiftend sein irgendwie. Wir dürfen Sachen machen, weil wir Bock drauf haben oder weil sich das irgendwie gut anfühlt und sowas. Und voll viel von den Lebensrealitäten von unseren Eltern und Großeltern ging gar nicht darum, ob das jetzt irgendwie Spaß macht. Also es war so der letzte Faktor, der darüber bestimmt, ob man jetzt dieser Arbeit nachgeben möchte oder nicht. Und voll oft fühlt sich das für mich auch voll so, ist ja auch sehr privilegiert, dass man irgendwie so sinnstiftende Arbeit machen kann oder Sachen, weil man irgendwie Bock hat oder weil man irgendwie da drin so eine Zukunft sieht, in der man gerne lebt oder sowas. Und wir haben ja voll viel Gastarbeit angesprochen, aber da war literally einfach Fabrikarbeit, die Leute in
Schichtarbeit.
Genau, voll. Und die halt irgendwie so einem Purpose nachgingen, die einfach so, ja, Produktion von Dingen dafür waren und dass wir uns solche Fragen stellen dürfen oder dass wir Sachen machen dürfen, auf die wir Bock haben, das ist auch schon was sehr Privilegiertes und sehr Besonderes und ich hoffe natürlich, dass alle so denken dürfen und so sein können, aber sehr viel von Prekarisierung und Kapitalismus etc. führt halt dazu, dass nicht alle sich diese Fragen stellen dürfen und dass ja, wir in diesen Position sind und dann auch noch uns schuldig fühlen.
Und ich glaube halt, dadurch, dass ihr zum Beispiel diese Arbeit macht, die ihr macht, mit dem Podcast zum Beispiel, damit kommt ihr auch an Leute, die vielleicht sonst diese Geschichten nicht hören würden. Und guck mal, Maya, du weißt es nicht, aber du bist einer meiner krassesten Inspirationen gewesen. Doch, weil du einer der ersten Menschen warst, die diese Arbeit gemacht hat und auch sichtbar gemacht hat. Und das hat mich ja total gepusht, zu sagen, ey, ich kann das auch machen. Und so sichtbar werden und so, ja, und das zeigt ja auch, wie wichtig so wirklich so Repräsentation auch ist. Ich weiß, es ist so ein ausgelutschtes Wort, aber es ist voll wichtig, weil wir haben auch nicht so viele Leute gehabt, die für uns, also du hast vorhin Kaya Jana oder wie der heißt, benannt.
Das war die
so
einzige Person, die wir hatten.
Diesen, ist türkisch, ne? Türkischer Comedian, deutsch-türkischer Comedian, wollen hier nichts falsch sagen. Und das war halt unsere Bezugsperson für alles. Oder war Antirassismusforscher, er war Awareness-Team,
Historiker. Er war auch selber ziemlich racist, aber ja, so alles ja, Mögliche. Was, genau. Er hat so alles in einer Person vereint.
Was sich jetzt verändert, ist, dass halt die Jugendlichen, also zum Beispiel jetzt 12-Jährige, ganz andere Bilder haben. Also ich gehe jetzt schon in meinem Buch auch an viele Schulen. Und wenn die dann da sitzen und so sagen, hä, mein Opa war auch Gastarbeiter, dann fangen die an zu reden und Lehrer sagen, die haben noch nie über ihre Geschichte geredet. Und das zeigt ja auch, es werden ja immer mehr und ne, wir kommen ja auch alle dahin und dann wird das einfacher für die weiteren Generationen, die kommen. Das ist ja immer so, dass die eine Generation es ein bisschen einfacher macht, so wie die Gastarbeiter es für uns gemacht haben eigentlich.
Danke, dass du es gerade gesagt hast, das hat mich richtig doll berührt und du bist eh auch voll so, also ich weiß, wie oft ich dein Buch lese und ich heul dann da, weißt du, also I mean, ja, aber weißt du eh.
Ich glaube, ich hätte noch eine Frage, wo es vor allem auch jetzt um eure Arbeit geht und was für eine Resonanz ihr irgendwie manchmal bekommt. Oder Resonanz ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann mir vorstellen, dass in der jetzigen Zeit auch teilweise einfach super schwierig ist. Irgendwie Projekte oder Personen werden immer mehr Betroffene von Hass und Hetze. Und genau, wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um?
Ja, das Thema Hate Speech und so generell so digitale Gewalt ist irgendwie so ein relativ großes, würde ich sagen, so in meinem Politisierungsprozess irgendwie gewesen. Ilona hat es irgendwie angesprochen. Ich habe so relativ early, würde ich sagen, als so diese ganzen Instagram-Politisierungsleute irgendwie aufkamen, war ich so auch dabei, würde ich so sagen.
Ja, ja.
Ziemlich cringe sozusagen, aber es ist dann irgendwann so. Habe ich auch das Internet ja verlassen, vor so vier Jahren oder sowas, würde ich sagen. Aber so damals, early, gab es halt noch nicht so viele Leute, die jetzt, die im Internet halt einfach diese Sachen die ganze Zeit so reingespült haben. Und es war halt, glaube ich, irgendwie eine leichte Projektionsfläche irgendwie. Also generell sind ja irgendwie Frauen werden oftmals und Flinterpersonen werden ja sehr oft als irgendwie easy target so, nicht als easy target, sie werden konstruiert als irgendwie so Feindbilder. Und dann auch noch Leute, die eine Meinung haben, eh auch wirklich schon sehr oft betroffen. Und dann halt, wenn es auch noch irgendwie so Inhalte sind, die kritisch gegenüber so der generellen Narrative sind oder diskriminierungskritisch. Und dann halt auch noch als erklär mir mal irgendwie so 2020 startete das ganze Jahr und da gab es halt auch richtig viel Hate Speech und das war richtig tough, weil es natürlich nochmal irgendwie unterschiedliche Leute getroffen hat und oftmals auch sehr gewaltvolle Sachen waren. Also sowohl in den Kommentaren als auch in Privatnachrichten will ich gar nicht mehr reproduzieren, was da alles geschrieben wurde, weil es ist so disgusting und auch irgendwie so, das sollte niemand hören und auch oftmals viel gewaltvoller als das, was ich so im physischen Räumen erlebt habe. Also natürlich kann ich euch auch ganz viele Geschichten erzählen von Erfahrungen, die ich so gemacht habe mit so sexualisierter Gewalt und sowas. Aber so von den Worten waren voll oft die Sache im digitalen Raum noch viel tougher, weil Leute gar keine Barriere mehr haben. Also Leute schämen sich für gar nichts und sind so viel tougher noch, weil sie denken, ah, ich kann ja eh, der digitale Raum ist ein rechtsfreier Raum, es wird eh niemand jemand finden, wer ich bin. Deswegen waren diese Sachen schon ja, richtig schlimm. Und dann natürlich dann nochmal so ein Verständnis zu haben, wir haben wieder Safer Spaces, Braver Spaces. Erklär mir mal, war ja auch so ein bisschen wie so ein Braver Space, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie ja diese Diskurse führen und wir wollen diese Themen von so einer individuellen, so fühle ich mich Ebene zu so einer, hey, es gibt Wissenschaft und es gibt eine Theorie und es gibt irgendwie Expertise dazu bringen. Und wir wollen ins gemeinsame Reden darüber kommen. Aber so die Konsequenz war dann ja auch, dass Leute uns richtig krasse Sachen entgegengeworfen haben. Und dann hatten wir natürlich auch den Anspruch, dass Leute, die das diskriminierungskritische Leute oder Leute, die selber Diskriminierung erfahren, das nicht lesen müssen. Das heißt, wir mussten so viel löschen und waren in dieser Dauerschleife irgendwie. Aber dann gab es natürlich auch irgendwie coole Initiativen wie irgendwie Hate Aid, die Leute unterstützen, die davon betroffen sind und denen sowohl rechtliche als auch irgendwie so psychologische Unterstützung bieten. Deswegen ja, plädiere ich natürlich immer dafür, dass Ressourcen, vor allem ökonomische Ressourcen, für solche Initiativen hingestellt werden, dass man nicht alleine ist und dass man da auch irgendwie Unterstützung bekommt und ja, die Räume nicht genommen werden. Weil irgendwann bin ich auch von Instagram weg, weil ich auch einfach gar keinen Bock mehr hatte, mir die ganze Zeit diese Sachen geben zu müssen und so gemerkt habe, hey, ich finde viel, viel schöner, irgendwie in physischen Räumen zu sein und miteinander zu reden und irgendwie Workshops zu machen und irgendwie im Austausch zu sein. Und Ich will auch, eigentlich so zurückkommen, aber jetzt kann ich mein Passwort nicht mehr finden. Also es ist auch ein bisschen kompliziert. Also hoffentlich bin ich bald zurück mal. Kleiner Teaser at the end. Aber ich glaube, es hat irgendwie auch eine Weile gedauert.
Das ist voll krass. Ich habe immer wieder auf deinen Account geguckt. Ja. Aber du bist noch bei ungefähr 10.000, das weiß ich. Also ist schon mal gut. Oder wir kriegen dich wieder dahin.
Ja, das war...
Ja, du warst einfach mal weg. Also
voll. Ja, es war irgendwann einfach, ich war dann auch so, hey,
aber
ich
habe 4 Jahre.
Ja, es ist ja auch alles irgendwie schnell vorbeigegangen. Aber dann auch so zu merken, dass irgendwie es so voll nice ist, auch physische Sachen zu machen. Und ich habe ja davor auch nicht nur digitale Sachen gemacht, aber es war halt irgendwie so ein nice Ort, um das auch nochmal so zu diskutieren. Aber jetzt gibt es ja auch so viele krasse Leute, deswegen bin ich auch eh voll froh, diese ganzen Sachen im Online machen. Deswegen... Die machen es eh viel besser. Deswegen bin ich so, macht mal. Ich bin dahinter und mache Daumen hoch die ganze Zeit für alle. Und freue mich, dass Leute Räume kreieren, wo sie sprechen können und wo ihnen auch zugehört werden. Und ich muss das nicht unbedingt sein, sondern es gibt ja eh auch jungen Leute, die jetzt irgendwie hinterherkommen.
Ja, und dieses Verteilen halt auch irgendwie. Ja. Also, die werden ja immer mehr.
Voll. Also,
so, als zum ich Glück. Das Buch rausgebracht habe, das war schon so, dass Leute so waren, oh mein Gott, dass jemand, wenn ich die Sachen lese, ich kann sie halt nicht mehr lesen, ich so bin, oh mein Gott, einfach so, the mangoes of my motherland. Es gibt da so ein Meme darüber, kennt ihr den? Einfach ich. Und ich finde es aber gleichzeitig voll schön zu sehen, dass jetzt so viele AutorInnen kommen, Filme machende, wir haben auch Leute hier im Raum, die total tolle Arbeit machen. Ne? Auch Esra zum Beispiel schreibt auch ganz schöne Gedichte und engagiert sich in Bochum. Und genau, einfach nur ein paar Leute zu nennen und natürlich ihr, ne, von Rupert Europa. Ja, hätte ich das irgendwie mit 14 gesehen im Internet, so, was habe ich für 14? Da war ich auf Tumblr damals.
Same.
Und habe mir so eine Welt konstruiert, in der ich leben wollte. Also eigentlich fast das Gleiche. aber ja, wie schön zu sehen, dass eben so jetzt so, du kommst nach 4 Jahren online und siehst so, alles hat sich verändert.
Voll.
Ist ja auch voll schön. Da wollen wir auch irgendwie hin. Also deswegen finde ich es voll schön, dass du das irgendwie gerade gesagt hast.
Ja.
Und hier sitzen ja auch so viele Menschen, die eben Sachen schon machen oder machen werden.
Mhm.
Genau, und
voll.
Das ist voll toll.
Und auch wenn es so Ideen gibt, die es vielleicht so in dieser Art und Weise noch nicht gibt, ist das ja umso nicer. Deswegen will ich ja auch mal Leute encouragen, die so eine Idee haben, die vielleicht sich so ein bisschen anders anfühlt als das, was sie vielleicht schon irgendwo gesehen haben. Deswegen, ich bin mal so, bitte. Weil so entstehen ja auch solche Projekte irgendwie, dass man merkt, hey, das gibt's irgendwie noch nicht oder hey, davon sollte es mehr geben. Hoffe ich, dass irgendwie Leute auch das Selbstvertrauen und so das Selbst, so das Umfeld haben, was sie darin ermutigt, solche Sachen zu machen und nicht zu sagen, hey, das gibt's noch nicht oder das ist irgendwie eine Idee, die irgendwie utopisch ist, sondern genau davon braucht es irgendwie mehr.
Ja, voll nice, dass ihr aus dem negativen Thema irgendwie in was Positives wieder übergangen seid. Wir haben noch ein kleines Spiel mitgebracht. Genau. Und zwar haben wir ein Glas mit 8 Fragen. Beziehungsweise es sind Anfänge von Sätzen und beide von euch sollten sich 4 Fragen rausfischen und den Satz dann unter anderem beenden.
Oh Leute, ich dachte, wir enden jetzt mit irgendwelchen Sachen, die nicht deep sind und ihr kommt am Ende nochmal, kannst du anfangen? Lass mal abwechseln,
okay,
dann ist nicht so eine
Pressure. Also meine erste ist, wenn ich an das Ruhrgebiet denke, denke ich an... Tatsächlich an Gastarbeiter, weil die irgendwie diesen Ort sehr geprägt haben und irgendwie eben hoffentlich mehr Sichtbarkeit bekommen dafür, was sie hier geleistet haben im Ruhrgebiet. Genau.
Gut. Mein erster Zettel ist, unzugehörig fühle ich mich, wenn. Ja, das knüpft so ein bisschen an dem an, was wir jetzt eh schon so häufig gesagt haben, wenn so die eigene Lebensrealität als so Defizit gesehen wird und nicht als Potenzial und als Geschenk.
Für Deutschland und Europa wünsche ich mir, dass sie ihren moralischen Kompass checken, würde ich sagen, vor allem in der aktuellen Weltlage. Genau, dass man vielleicht mal empathischer auf bestimmte Bevölkerungsgruppen blickt und sich auch für Menschenrechte einsetzt, vor allem wenn es nachgewiesen Menschenrechtsverletzungen gibt, dass man sein Wort hält als sehr zivilisierte, man sagt ja mal so Europa und Deutschland, so die Wiege der Nation oder was auch immer man da so liest. Oder das ist was anderes, I don't know. Aber genau, würde ich halt hinterfragen in dem Sinne. Und das wünsche ich mir für Europa und Deutschland, den moralischen Kompass nochmal so ein bisschen zu checken.
Vielen Dank euch. Und damit kommen wir auch zum Ende des Gesprächs. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Ilona und Maja. Es war wirklich sehr schön mit euch. Und bis zum nächsten Auf einen Chai mit.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.